Und ich sage immer, ein schönes Wertpapierdepot lässt dann auch in Zeiten finanzieller Ungleichheit in der Partnerschaft, die eben ja auch Zeiten finanzieller Abhängigkeit sein können. Das lässt aber die innere Freiheit weiter bestehen, weil ich dann einfach weiß, ja, ich könnte trotzdem jederzeit meinen Koffer packen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fix und 40, eurem Lieblingsmittelalter-Podcast. Heute mal wieder mit einer Gästin, aber bevor ich die vorstelle, sage ich erstmal Hallo Katja.
Hallo Gunda.
So, und jetzt geht es zu unserer Gästin. Wir begrüßen ganz herzlich Dr. Birgit Happel. Die ist gestern, nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, 53 Jahre alt geworden.
Vielen Dank.
Birgit hat in Frankfurt und Singapur Soziologie, Psychologie und Volkswirtschaftslehre studiert und zum Umgang mit Geld promoviert. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und beschäftigt sich mit Chancengleichheit, Verbraucherbildung und Finanzpsychologie. Ihren Blick dafür schärfte sie in der Wertpapierberatung einer Bank, der Friedrich-Ebert-Stiftung und bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Geld und Lebensgeschichte. Sie ist Gründerin des Finanzbildungsportals Geldbiografien, das finanzielle Bildung und Gleichstellung in einen gesellschaftlichen und biografischen Kontext setzt. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, übernahm Pflegeverantwortung für ihre Eltern und ist in zahlreichen Netzwerken aktiv. Ihr Buch Auf Kosten der Mütter, warum finanzielle Selbstbestimmung für Frauen mit Familie so wichtig ist, erschien Anfang März im Kösel Verlag. Dreimal dürft ihr raten, über was wir heute mit ihr sprechen. Ganz genau, nämlich über Geld. Aber erstmal geht es mit den Standardfragen los. Katja, magst du übernehmen?
Sehr gerne. Vielen Dank für die nette Einführung von dir. Birgit, von mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und wir starten ja hier immer mit so Standardfragen an unsere Gästinnen. Die stelle ich auch dir. Sag uns, was machen die 40er besser als die 30er?
Ja, vielen Dank auch für die schöne Einführung von mir. Eine schwierige Frage zum Einstieg, weil ich fand die Zeit mit Kleinkindern, die hatte ich dann in den 40ern relativ anstrengend. Und das lag aber auch daran, ihr habt es ja auch schon angesprochen, dass wir parallel mehrere Pflegeverantwortungen hatten. Und für diese Herausforderungen gab es halt auch keine Blaupausen. Ansonsten würde ich sagen, wird man mit jeder neuen Erfahrung etwas abgeklärter und meist auch selbstsicherer. Und ja, wir passen auch, finde ich, je älter wir werden, desto besser auf uns selbst auf.
Ja, das stimmt. Und vervollständige bitte den Satz. Ich bin Ü40, aber?
Aber habe trotzdem noch promoviert, bin meinen Werten treu geblieben. Also mit 40 habe ich dann meine Dissertation wieder aufgenommen und fühle mich mehr angekommen. Und ja, inzwischen bin ich ja Ü50 und kann euch versichern, dass es immer noch Überraschungen gibt und jetzt auch Spaß macht, Früchte zu ernten und dass das Vertrauen auch wächst, dass das Leben gemeistert werden kann.
Ach toll, sehr schön. Und die letzte Frage an dich, warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Ich bin eigentlich meistens eher erwachsen, weil ich gern die Kontrolle behalte. Aber gerade beschäftige ich mich wieder intensiv mit meinen Werten und das ist spannend, aber manchmal auch ein bisschen anstrengend, sogar auch verwirrend. Und weil bei der biografischen Arbeit, da dreht man ja so Schleifen und kommt dann immer mal wieder an Punkte, wo man geglaubt hatte, die hätte man schon längst überwunden. Also die Themen wiederholen sich. Ich finde aber, man findet auch neue Antworten.
Ja. Okay, gut, dann gehen wir mal richtig rein ins Thema. Ich habe gedacht, meine Oma war eine kluge Frau, die hatte zwei Sachen über Geld, die sie mir immer gesagt hat, zwei Lebensweisheiten. Die eine war, halb besoffen ist rausgeschmissenes Geld. Ja, das ist ein Finanztipp meiner Oma. Und der andere lautete, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Mhm. Und ich finde, wir sollten nur erstere Regel befolgen. Denn über Geld wird zu wenig geredet, gerade Frauen, wissen wir alle. Und du beschäftigst dich ja jetzt wirklich schon lange und viel mit Geld. Und ich wollte gerne erstmal ein bisschen einen Einstieg machen dazu, weil es, glaube ich, auch immer wichtig ist. Jeder Mensch hat ja so eine Art, ich sag mal so, emotionale Verbindung zu Geld, ne? Mhm. Also wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, ich habe so eine relativ nachhaltige Gelderziehung genossen. Also meine Eltern sind noch Kriegsgeneration gewesen und mein Vater, der hat so im Garten und im Haus, also wir hatten so kleine Tiere, also eben Hasen, Hühner, das hat er auch alles geschlachtet. Es wurde dann gegessen und er hatte auch so, also Gemüse und so alles selbst angebaut. Insofern bin ich da eher so fast schon frugal erzogen. Die mussten da nichts von außen oder sehr wenig dazu kaufen. Und ja, ich bin da schon jetzt immer noch eigentlich so auf einem nachhaltigen Weg. Aber ich habe auch ein bisschen mehr gelernt zu genießen auch und wie schon gesagt, jetzt auch mal Früchte zu ernten von dem, was ich mir aufgebaut habe.
Gunda, wie ist denn deine emotionale Verbindung zu Geld?
Ich glaube, ich habe gar keine. Ich habe da tatsächlich vor ein paar Tagen mit meiner Mutter drüber gesprochen, die sich so sehr verwundert zeigte, dass eine Freundin von ihr, die also wirklich sehr vermögend ist, so viel über Geld reden würde. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass das eben, also auch meine Erfahrung ist, dass es meistens Leute sind, die es haben, die da eine besondere emotionale Verbindung zu haben. Also in meiner Familie wurde nicht viel über Geld geredet. Meine Mutter hat immer alles mit Geld geregelt. Also die war so die Finanzministerin der Familie. Und meine Eltern sind Beamte. Ich bin nicht aus einem aus einem sehr, sehr wohlhabenden Haushalt, aber es war immer genug Geld da und so vernünftig gewirtschaftet, dass auch nie irgendwie das Thema war, es muss über Geld geredet werden. Also es gab nie irgendwie riesige Anschaffungen oder so, wo man sich hätte verschulden müssen oder so. Und ich habe auch immer habe auch kein Taschengeld bekommen als Kind, was, glaube ich, sehr ungewöhnlich war. Also viele meiner Klassenkameradinnen, die haben dann irgendwann so in den Teenagerjahren so Geld auch für, die sollten sich dann selber Klamotten kaufen und so bekommen, um dann den Umgang mit Geld zu lernen. Das war nie so. Meine Mutter hat immer gesagt, na, wenn du was brauchst, dann bekommst du das. Und ich habe immer nur was bekommen, wenn ich was brauchte. Ich musste nie selber wirtschaften, deswegen war mir Geld, habe ich irgendwie gar nicht so früh angefangen, da so eine große Beziehung aufzubauen.
Ist es dir jetzt ein bisschen egal?
Ja.
Dann müssen wir das dann ändern. Wir wollen ja ein positives Geldbewusstsein schaffen.
Also ich habe mich noch nie verschuldet, aber ich gebe auch nicht irre viel Geld aus. Aber ich würde gerne mehr Geld ausgeben. Also lass uns darüber reden, wie ich an mehr Geld komme. Aber erstmal will ich von dir wissen, Katja, hast du eine emotionale Bindung zu Geld?
Meine Eltern waren ja wie deine auch Lehrer, aber wir waren halt drei Kinder. Insofern wurde da dann schon irgendwie Wert drauf gelegt, keine Markenklamotten und so. Also so ein bisschen, meine Eltern beides auch Bildungsaufsteiger, also mit eher kleinbürgerlichem Hintergrund. Insofern war Geld vielleicht so ein Sicherheitsfaktor. Und das habe ich bei mir auch immer noch. Also dass es mir wichtig ist, irgendwie Geld zu haben, weil es für mich Sicherheit bedeutet. Und ich habe dann auch erst später gelernt, echt auch Geld gerne auszugeben für Sachen, für Genuss. So. Und ich habe mir mit Mitte 30 eine Wohnung alleine gekauft und das war für mich ein unglaublicher Sicherheits- und Stabilitätsgewinn natürlich. Also das hat so ein bisschen, sagen wir mal, für sehr viel weniger Stress in meinem weiteren Leben dann gesorgt. Also da habe ich schon gemerkt, Geld ist einfach, also kein Geld haben ist ein ziemlicher Stressfaktor. Und ich hatte lange Zeit auch immer wieder kein Geld. Also ich kenne das auch anders. Und das ist, glaube ich, auch nicht, kann man auch nicht unterschätzen, wie vielleicht auch, ja, stressig und vielleicht sogar auch gesundheitsgefährdend, ja, Armut oder kein Geld haben sein kann. So. Und und es ist aber trotzdem eine Sache, mit der ich mich auch viel zu wenig beschäftige. Deswegen haben wir ja Birgit heute auch eingeladen. Denn es ist ja nicht untypisch, ne, dass Frauen sich zu wenig mit Geld beschäftigen.
Ja, genau, ja. Da spielen halt viele Faktoren mit hinein und leider hat jetzt auch nochmal die neue Vermächtnisstudie gezeigt, dass drei Bereiche, da wurde der Mental Load operationalisiert und da waren jetzt drei Bereiche von 21, die den Männern die Hauptverantwortung geben und darunter eben Finanzen. Die anderen beiden waren Reparaturen und Handwerker. Also es wundert mich dann halt schon, dass die Frauen da so bereitwillig auch noch immer ihre Finanzen abgeben, weil wir jetzt ja schon einfach viel mehr empirische Evidenz haben, was das auch für Nachteile mit sich bringen kann.
Warum ist das eigentlich so? Also hast du das auch in deiner eigenen Erziehung irgendwie erfahren, dass, also war das auch bei dir so, dass der Vater für das Geld zuständig war? Hast du dir das selber angeeignet oder gab es da ein Vorbild?
Nee, das war bei mir ganz anders. Meine Eltern waren beide Vollzeit berufstätig. Allerdings ist meine Mutter Fabrikarbeiterin gewesen und hat sehr viel weniger verdient. Also mein Vater hat jetzt auch nicht studiert, er war Facharbeiter. Aber trotzdem gab es halt diese große Differenz. Und da habe ich schon früh gesehen, wie ich auch nicht arbeiten will. Also meine Mutter, die hat auch Akkord gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so zulässig wäre. Und also sie hat sehr viel gearbeitet und hatte trotzdem sehr wenig Geld. Und das war natürlich mein absolutes Antibeispiel. Und ich bin ja dann früh zur Bank gekommen und da hat mich auch von Anfang an, also ich hätte das jetzt ja auch nicht gedacht, bin ja nicht zur Bank, weil ich gedacht habe, ich will da was über die Börse lernen. Aber dort hat mich in meiner Ausbildung eigentlich die Börse am meisten interessiert. Und bin dann auch ganz früh Wertpapierberaterin geworden, weil ich mich dann in dem Bereich auch weitergebildet habe. Und ja, das war eigentlich für mich so ein Glücksfall, weil also biografisch war das jetzt auch nicht vorgesehen.
Aber du bist beim Thema geblieben und du hast ja auch darüber promoviert. Worum ging es da in deiner Promotion?
Ja, das Buch heißt Geld und Lebensgeschichte. Und ich habe mir angeschaut, und zwar habe ich, ja, weil du so schön sagst, ich bin bei dem Thema geblieben. Ich wollte eigentlich einen anderen Weg einschlagen. Ich hatte ja dann in Singapur studiert und war da bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und hatte gedacht, ich gehe so in Richtung Entwicklungszusammenarbeit oder zum Beispiel auch interkulturelles Training, weil wir waren ja sogenannte Expatriates und kamen dann auch wieder zurück. Das bringt ja auch so seine Tücken mit sich, wenn man im Ausland dann eben anders gelebt hat. Und ja, dann hatte mich eine Sozialarbeiterin, eine Befreundete gefragt, ob ich mal ein Seminar anbiete. Das war dann im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise zum Thema Geld. Und da habe ich damals noch gesagt, ach nee, mit dem Geld wollte ich jetzt eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und dann bin ich aber wieder ganz dahin zurückgekehrt. Und ich habe dann angefangen, auch nach meiner Elternzeit mit alleinerziehenden Frauen zu arbeiten. Und da ist mir das dann auch so aufgefallen. Das waren zum Teil dann auch alleinerziehende Frauen im damals noch Arbeitslosengeld 2-Bezug, wo man dann gesehen hat, ja, die haben so ähnliche Lebenssituationen, haben alle wenig. Und übrigens, weil du das vorhin angesprochen hast, es ist auch empirisch bewiesen, dass eben Armut krank macht und es da eben auch Zusammenhänge gibt zwischen Geld und Gesundheit. Und das hat mich interessiert, warum kommen die einen zurecht und die anderen nicht, obwohl sie alle sehr wenig haben. Und ja, das war dann eigentlich so der Kick-off von meiner Dissertation zum Umgang mit Geld aus biografieanalytischer Sicht. Also ich bin in der Soziologie, habe ich die Fachrichtung gehabt, auch für meine Magisterarbeit, Biografieforschung. Und das war auch das, was mich dort in der Soziologie am meisten interessiert hat.
Wie ist das eigentlich? Du hast ja auch Kinder. Gibt es eine Art finanzielle Erziehung im Hause Happel?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Und ja, ich habe da auch mal beim Deutschen Jugendinstitut bei einer Studie am Anfang war ich auch mit dabei. Die war vom Beratungsdienst Geld und Haushalt. Und damals wurde auch in der Studie dann so zur Taschengeld-Empfehlung auch so eine Budgetgeld-Empfehlung gegeben. Das hast ja du eben auch angesprochen, ne? Dass man den Jugendlichen dann ein bisschen mehr gibt. Und da gab es auch so eine Drehscheibe zum Taschengeld. Und ich war schon immer sehr restriktiv, als meine Kinder klein waren. Aber die haben immer alles akribisch beobachtet. Und meine Tochter hat schon einige Widersprüche da auch aufgedeckt. Und das war immer dann auch ein Lernfeld für mich. Und ich bin dann sehr großzügig geworden mit der Zeit. Und die haben auch damals diese Drehscheibe in die Hand bekommen. Da musste ich immer wieder nachbessern. Und ja, irgendwann bin ich sehr großzügig geworden. Aber das Experiment ist noch nicht abgeschlossen, weil es gibt schon auch Untersuchungen, wenn die Finanzerziehung zu großzügig ausfällt, dass die Jugendlichen dann eher zum demonstrativen Konsum neigen. Und ja, da muss ich jetzt erstmal gucken, wie das sich bei meinen Kindern noch entwickelt.
Demonstrativer Konsum ist auch eine gute.
Ich fühle mich, angesprochen. Aber also, wir können ja echt hoffen, nur dass es besser wird, denn die aktuellen Zahlen, alles rund um Finanzen und Frauen, sind ja wirklich gruselig. In deinem Buch zitierst du ja die Studie Mitten im Leben vom Familienministerium, wonach bei 77% der verheirateten Frauen zwischen 30 und 50 Jahren das Nettoeinkommen unter 1.500 Euro lag. 19% davon, von den Frauen hatten sogar über oder verfügen sogar überhaupt gar kein eigenes Einkommen. Und alle anderen Zahlen, die wir nun kennen, ne, was Altersarmut angeht, was Sparguthaben angeht und so weiter und so fort, da sind ja wirklich immer noch total eklatante Unterschiede zu erkennen. Mhm. Macht es einen nicht irgendwie fertig, dass es immer noch so ist und dass es irgendwie da anscheinend so verfestigte Strukturen gibt, die ja Frauen irgendwie reihenweise, sagen wir mal, in finanzielle Abhängigkeit oder vielleicht sogar in Armut dann stürzen?
Mhm. Ja gut, das ist ja meine Mission sozusagen, da arbeite ich ja dagegen an, dass man da eben genau hinguckt und auch schaut, woher kommen denn auch die Rollenbilder oder warum haben wir denn auch gerade diese Einbahnstraßen für Frauen, und da sind ja auch eben strukturelle Fehlanreize. Oder nur eine Zahl, die man dagegen halten kann, ist, dass 7% der Väter in Teilzeit arbeiten. Da weiß man ja schon eben, was los ist. Und jetzt auch seit ein paar Jahren wird ja zum einen, werden da die Zahlen immer differenzierter betrachtet. Und aber auf der anderen Seite wissen wir halt auch schon lange, wie die unbezahlte Arbeit eben verteilt ist. Und da war ja 2016 dann die letzte Untersuchung, eben, dass die Frauen 2/3 unbezahlt arbeiten, 1/3 bezahlt. Und ja, da müssen sie eben hingucken und sagen, ja, so soll es bei uns einfach nicht laufen, weil ich mich da nicht in die Abhängigkeit begeben möchte. Und ja, für mich ist finanzielle Selbstbestimmung auch ein Teil der Lebensqualität. Und ja, das möchte ich einfach den Frauen dann weitergeben, dass sie da besser auf sich achten.
Weil du nennst ja, wenn ich das richtig erinnere, 3 Gründe in deinem Buch, ne, warum das so ist. Da sagst du einmal, das hast du eben auch schon erwähnt, strukturelle Fehlanreize. Das ist wahrscheinlich, habe ich gedacht, Steuerrecht, so Ehegattensplitting oder so wahrscheinlich, oder?
Ja, vor allem eben die Steuerklassenwahl 3 und 5. Hm. Und da gibt es halt auch Untersuchungen, dass es toxisch ist sozusagen in Kombination mit den Minijobs. Weil,
ah ja, genau, Minijobs sind auch.
Hm. Ja, weil in Kombination von dieser Steuerklassenwahl mit Minijobs, dann ist es wirklich faktisch so, dass wenn jetzt aus dem Minijob herausgegangen würde in die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, müssten die Frauen halt doppelt so viel arbeiten, um nur 1.000 € im Jahr mehr zu haben. Und dann ist es ja ganz verständlich, dass sie dann sagen, nee, das rentiert sich überhaupt nicht. Und so bleiben sie halt immer klein. Die Süddeutsche hat auch zu den Minijobs Verzwergungsmaschine gesagt. Und das finde ich ein ganz treffendes Wort.
Welche Steuerklassen empfiehlst du denn? Oder also wenn du als verheiratetes Paar?
Ja, wir haben ja schon seit, ich meine jetzt 10 Jahren, diese Steuerklassenkombination 4-4 mit Faktor. Und da ist es eben so, dass dann jetzt unter dem Jahr schon die Vorteile, diese steuerlichen Vorteile auch des Ehegattensplittings, das hat ja jetzt nicht nur Nachteile, da muss man ja nochmal differenzieren, zum einen das Ehegattensplitting, das andere die Steuerklassenwahl, aber wenn eben diese 4-4 mit Faktor gewählt wird, dann ist es relativ gerecht, auch unterjährig, und das steht sogar im Koalitionsvertrag, dass eben die Regierung dieses als Opt-out machen möchte, und dann ja auch diese Kombination 3-5 dürfte dann nur noch auf Antrag praktisch gemacht werden. Aber ja, interessanterweise sind wir ja jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten, auch in der Legislatur. Mhm. Da tut sich so wenig.
Nee, also Ehegattensplitting wird ja gerade diskutiert, aber da sind wir, glaube ich, auch noch weit von irgendwie Veränderungen entfernt. Das ist einer der Gründe, strukturelle Fehlanreize. Der zweite Grund ist fehlendes Gleichstellungswissen. Da arbeiten Gunda und ich ja mit dran an dem Podcast. Und der dritte Grund, den du nennst, für dieses finanzielle Ungleichgewicht, ist das geringe Geldbewusstsein der Frauen. Und wenn ich das richtig verstehe, das ist wiederum dann dein Job, darüber aufzuklären. Erzähl uns mal ein bisschen, was du da jetzt konkret machst, außer jetzt zum Beispiel, dass du dieses Buch geschrieben hast. Was übrigens sehr empfehlenswert ist, denn es enthält auch sehr, ja, viele praktische Tipps für Frauen mit Familie.
Vielen Dank, das freut mich, ja. Ich bin schon seit 2010 in der finanziellen Bildung tätig. Das war damals eigentlich noch, da gab es außer mir nicht so viel, außer von ein paar Banken, die dann eben auch in dem Bereich tätig waren. Und jetzt hat sich das ja komplett gedreht. Seit ein paar Jahren sind dann natürlich auch mehr Finanzdienstleister draufgesprungen, weil da muss man aber schon genau hingucken, ob die nicht auch dann eben halt Folgegeschäft erwarten sozusagen. Und dann auch, dann kamen die Finanzbloggerinnen, jetzt werden sie ja zum Teil dann Finfluencerinnen genannt, und so mache ich es eigentlich auch. Also ich mache jetzt keine Online-Kurse, bislang zumindest nicht, also schon online, Veranstaltungen, aber ich werde von Trägern eingeladen, zum Beispiel von Gleichstellungsstellen oder ich arbeite viel mit Hochschulen zusammen. Und ein Kernstück meiner Arbeit ist auch ein Bildungsurlaub, finanzielle Gleichstellung, weil ich habe auch mit in meiner Arbeit eben gemerkt, jedes Jahr wurde das politischer, weil am Anfang wollte ich auch den Frauen einfach helfen, so ihre Finanz- und Vermögensplanung in Einklang zu bringen oder ihre Lebensplanung auch noch dazu und dann ja vor allen Dingen auch lernen, sich die Angst vor dem Aktienmarkt abzutrainieren und da eben ihre ersten Schritte zu gehen. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, es hängt ja eben nicht nur von dem individuellen Anlageverhalten ab, sondern wir haben natürlich ganz andere Hürden in der Gesellschaft. Und das finde ich auch zum Beispiel eben diese Steuerklassenkombination 4-4 mit Faktor. Sowas ist Gleichstellungswissen. Hm. Und es wird eben halt nicht weitergegeben. Da gab es ja auch eine Anfrage, habe ich ja im Buch auch erwähnt, im Bundestag, wo man dann zugeben musste, ja, die Leute kennen diese Kombination nicht so richtig. Oder sie wissen nicht so genau, was es damit auf sich hat. Und wenn man mit jungen Frauen spricht, da denken die ja oft, hat ja die Alexandra Zykonow das schöne Buch geschrieben, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Und dann rollen die vielleicht auch die Augen oder denken, ja, was wollen diese feministischen Frauen? Und ja, wenn man dann eben das erste Kind hat oder auch die Pflegeverantwortung oder ein Kind, das vielleicht eine Krankheit hat oder ein Partner, der nicht mehr arbeiten kann und so weiter, kritische Lebensereignisse heißt es ja in der Soziologie, dann muss man eben schauen, wie das jetzt mit den Finanzen auch weitergehen kann.
Es ist ja auch was, was wir in den 40ern tatsächlich da so ein bisschen die Quittung für frühere Entscheidungen oftmals bekommen. Also ich kenne das von Freundinnen, die Kinder haben und verheiratet waren und jetzt also mittlerweile geschieden sind. Die waren also zum Teil bass erstaunt, was da auf sie zukommt, beziehungsweise nicht auf sie zukommt. Und ja, also was da in den 30ern irgendwie schnell romantisch entschieden wurde, war halt oftmals, muss man jetzt leider im Nachhinein sagen, nicht sonderlich gut überlegt und auseinanderdividiert. Wäre das auch was, was du empfehlen würdest? Wie sieht es mit Eheverträgen aus?
Ja, auf alle Fälle. Also gerade wenn jetzt Paare nicht verheiratet sind, weil dann haben sie ja keinerlei Absicherung, da ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Und ja, ich finde, man muss immer ein bisschen aufpassen, mit dem nicht gut überlegt, weil die Paare überlegen sich eigentlich am Anfang schon, aber sie unterschätzen, denke ich, wie schnell man dann in dieses traditionelle Rollenmodell hineinkommt. Dann ist es ja auch so, klar, wenn es dann ans zweite Kind geht und die erste Elternzeit ist vielleicht noch nicht vorbei, dann perpetuiert sich ja das ganze Modell, dass dann immer wieder der Partner, der vorher schon mehr gearbeitet hat, in der Regel ist es ja leider der Mann, mehr verdient und dann eben noch weniger Elternzeit nimmt. Und da war eine schöne Sendung auch mit der Anne Dittmann und der Mareise Kaiser, wo die Mareise auch gesagt hat, wenn jetzt zum Beispiel Väter in die Elternzeit gehen und sagen, ja, sie nehmen da 1 oder 2 Monate, da müssten wir das jetzt endlich mal umdrehen, dieses ganze Rabenmutter-Bashing und sagen, ja, wieso nimmst du nur 2 Monate? Und endlich auch mal mehr die Väter in die Verantwortung holen, weil sonst geht's immer so weiter, dass wir ja an den Frauen so herumdoktern wollen und da eben ja sie zu viel Last auch auf die Schultern bekommen und eben auch gerade auch die strukturellen Probleme, ja, das können ja nicht einzelne Familien lösen, da müssen wir einfach immer wieder trommeln und am Ball bleiben.
Also wir kennen das ja auch, diesen Frust in der Arbeitswelt für Frauen, da sind halt auch viele überqualifiziert, gerade nach der Erziehungszeit werden sie dann aber so unter Wert gehandelt, nur Teilzeitkräfte, dann gibt es diese sexistischen Strukturen, sie merken halt, sie werden nicht weiter befördert und ich kann dann ja auch wahrscheinlich auch Frauen verstehen, die dann irgendwann sagen, ich habe gar keinen Bock mehr drauf, also ich will auch gar keine Karriere machen, weil sie einfach so viele negative Erfahrungen machen, dass sie da irgendwie sagen, dann bleibe ich halt unter meiner Qualifikation und so ein bisschen, mach halt so ein bisschen mein Ding in der Teilzeit und streng mich da jetzt auch gar nicht mehr so schön an. Aber das ist natürlich, es geht jetzt wirklich dann auch sehr zulasten der Frauen. Und jetzt fragen wir uns ja auch schon immer wieder, ist denn dieser Fachkräftemangel da jetzt vielleicht der Ausweg? Ja, dass ich jetzt vielleicht doch weil die Frauen einfach gebraucht werden, ja, Politik und auch Arbeitgeber irgendwie sich Dinge überlegen, wie sie ja die Frauen dann doch besser halten können und ja besser einsetzen können. Was denkst du darüber?
Ja, das ist auf alle Fälle, würde ich sagen, dass es uns zugutekommt, dass wir nicht mehr so gleich aussortiert werden, in Anführungsstrichen. Aber trotzdem brauchen wir da die Väter im Boot, weil sonst, ja, da kommen wir wieder zu dem Buch von der Franziska Schutzbach, Die Erschöpfung der Frauen. Mhm. Und da gibt's schon ein anderes Buch, das ist noch ein bisschen älter, Das Erschöpfte Selbst. Es geht einfach darum, dass die Gesellschaft halt schon viele Anforderungen an uns stellt und dass, ja, weiß man ja auch aus den Zahlen der Krankenkasse oder Krankenkassen und auch der Rentenversicherung, also dass die Burnout-Raten schon seit Jahren ansteigen und auch, dass die Erwerbsminderungsrenten aufgrund von mentaler Krankheit, ja, von mentalen Belastungen, da eben auch die Zahlen in der Erwerbsminderungsrente steigen. Und insofern, ja, einerseits ist es gut, dass zumindest dann vielleicht auch Vorurteile abgebaut werden oder dass Unternehmen jetzt ein bisschen mehr ihre Hausaufgaben machen und da auch kreativer werden. Und weil es gibt ja schon die ganze Zeit auch Firmen, die mit dem Fachkräftemangel konfrontiert sind und die auch tolle Vereinbarkeitslösungen finden oder auch Väternetzwerke gründen und so weiter. Aber das könnten ja schon noch viel mehr sein. Ne? Mhm. Also die hätten ja auch schon längst aufwachen können.
Ja, ja, die Väter.
Nein, ich meine jetzt die Unternehmen, aber die Väter auch.
Ne? Ja, bestimmt. Die Väter müssen einfach auch mal ran.
Ja.
Was rätst du denn jetzt so einer Frau in den 40ern, die vielleicht, also ich muss ja mal davor vorweg sagen, das ist ja auch wirklich fies, ja, weil erstmal haben wir ja so ein bisschen diese gesellschaftlichen Rollen, dass es klar ist, ja, die Mutter bleibt jetzt bei den Kindern und dann geht's hier in Teilzeit. Und dann ist es ja so, dass die Politik dieses Alleinverdienermodell, also durch Minijobs oder Ehegattensplitting, ja auch irgendwie belohnt. Andererseits bestraft er aber ja durch diese Unterhaltsreform von 2008 Frauen, die da mitmachen und die dann sich irgendwann scheiden lassen. So. Mhm. Das heißt, da sind echt die Frauen die Verliererinnen. Was rätst du denn jetzt so einer Frau vielleicht in den 40ern, die Familie hat, verheiratet ist und genau dieses, sagen wir mal, bundesdeutsche Durchschnittsmodell fährt, was kann die denn jetzt noch machen, um vielleicht so das finanzielle Ruder noch mal ein bisschen rumzureißen?
Ich würde aber gerne noch einmal kurz zurückgehen, weil ihr auch vorhin noch mal angesprochen hattet, auch die politischen Stellschrauben, weil das war genau so was mit der Reform des Unterhalts, dass da erst ja vielleicht nach 5 oder 10 Jahren dann Evaluationen durchgeführt wurden. Und dann hat man gesehen ja, dass vielen Frauen das überhaupt nicht bewusst war, welch weitreichende Veränderung. Das war ja richtig ein Paradigmenwechsel. Ja. Und wenn da eben, ja, Finanzbildung hatten wir sowieso jetzt jahrelang nicht. Jetzt kommt ja die neue nationale Finanzbildungsstrategie. Aber da muss man auch gucken, wie weit ist diese finanzielle Bildung gefasst und ob da auch denn eben dieses Gleichstellungswissen dabei ist. Und ja, da muss auch die Politik natürlich auch so eine faire Rollenverteilung und Equal Care, das muss sie voranbringen. Oder dann auch die Diskriminierung am Arbeitsplatz, da hatten wir ja die Studien. Das sind einerseits, kann man sagen, ja, man rät den Frauen, dass sie sich da gut informieren, dass sie wissen, ja, fast 70% der Mütter machen nach dem Wiedereinstieg ungünstige Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt. Aber andererseits muss ich sagen, muss man es auch von der Politik verlangen, dass da eben, ja, dass dieses Gleichstellungswissen auch mehr vorangebracht wird. Und also was ist jetzt in den 40ern zu beachten? Da stellen sich natürlich immer wieder Lebensfragen. Aber ich finde, gerade da ist es ja schon nochmal interessant zu gucken, welche Richtung jetzt die Weichen meiner Erwerbsbiografie dann für die nächsten 25 oder 30 Jahre ich dann stellen will. Und da ist es zum einen dann wichtig, diese Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zu erkennen und sie auch nicht zu unterschätzen. Und auf der anderen Seite aber jetzt halt nicht nur auf sich selbst zu beziehen, sondern zu wissen, das ist ein strukturelles Problem. Und deswegen müsste natürlich auch dieses Merkmal der Fürsorgeverantwortung ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und dann finde ich es auch wichtig, dass die Mütter die Aushandlungsprozesse in der Partnerschaft nicht scheuen und eine Kompensation für ihre unbezahlte Arbeit verlangen. Das fängt jetzt gerade erst an. Da stoßen aber viele Frauen auch in ihrer Partnerschaft auf Widerstände und da muss man dann auch gucken, was man für einen Partner da überhaupt hat.
Geld ist ja Macht, ne?
Ja, auf alle Fälle, genau. Da ist ja eine große Machtungleichheit da. Und was auch noch wichtig ist, dass die Frauen ihre um 5 Jahre längere Lebenserwartung halt auch einkalkulieren, weil insgesamt sind es halt zu viele Komponenten, die einfach unterschätzt werden. Und dann fangen die Frauen eben nicht nur später an zu investieren und verschenken wertvolle Jahre, sondern sie sind dann vielleicht auch noch vorsichtig oder haben dann eben, wie schon angesprochen, auch unbegründete Ängste vor dem Aktienmarkt. Und dann kann eben auch der Zinseszins oder der Investitionseffekt nicht so gut für sie arbeiten. Deswegen, ja, Geldbewusstsein ist schon wichtig.
Und am besten solche Dinge klären, bevor man die Verhütung absetzt, oder?
Genau, genau, ja, ja. Ja, das sage ich auch immer. Zum einen können auch Vermögensaufbau und Altersvorsorge ja Hand in Hand gehen, aber ich finde es wirklich auch wichtig, dass Frauen schon vor der Familiengründung so einen guten Überblick über ihre Finanzen haben und so die Finanz- und Lebensplanung auch synchronisieren. Und ich sage immer, ein schönes Wertpapierdepot lässt dann auch in Zeiten finanzieller Ungleichheit in der Partnerschaft, die eben ja auch Zeiten finanzieller Abhängigkeit sein können. Das lässt aber die innere Freiheit weiter bestehen, weil ich dann einfach weiß, ja, ich könnte trotzdem jederzeit meinen Koffer packen.
Mhm. Ja, genau, weil das ist natürlich das Problem, wenn du das macht dich ja erpressbar, ne, wenn du Angst hast, dich von deinem Partner zu trennen, weil du ja dann eventuell alleinerziehend und arm bist. Mhm. Jetzt ist ja, du hast ja vorhin diese Finfluencer angesprochen, also die InfluencerInnen im Finanzbereich, da gibt es ja tatsächlich auch einige, die sich gezielt an Frauen wenden. Die erkennt man oft daran, dass die irgendwie pink sind oder ein pinkes Logo haben, auch immer sehr schön. Jetzt sind die aber auch so ein bisschen in die Kritik geraten, weil einige davon auch nicht ganz offensichtlich gemacht haben, dass sie halt ja selber da also Provisionen bekommen. Dann gibt es welche, die in die Kritik gekommen sind, weil ihre Seminare unfassbar überteuert sind. Und da wäre jetzt meine Frage, wo würdest du sagen, können sich denn Frauen eine unabhängige Finanzberatung holen? Also was würdest du vorschlagen, was sollten Frauen machen, die sich bislang noch nicht damit beschäftigt haben? An wen können die sich am besten wenden?
Ja gut, es gibt schon auch seriöse, die ihre Kurse anbieten, auch zu nicht überteuerten Preisen. Das muss man dann schon relativieren. Aber es ist natürlich sehr schwierig, weil es gibt auch Angebote, die so verdeckt kooperieren mit Finanzdienstleistungsunternehmen oder wo dann direkt gekoppelt sind, zum Beispiel mit Finanzprodukten. Und das ist ganz interessant, auch wenn man jetzt die Medienberichterstattung verfolgt, dass selbst dann die Redakteurinnen oder Redakteure da auch nicht immer genau differenzieren. Es wird auch Bildung und Beratung durcheinander geworfen. Und da muss man halt genau hingucken, welche Geschäftsmodelle dann bestehen. Und jetzt einfach, wenn ihr meint, unabhängige Finanzberatung, da empfehle ich eigentlich immer die Verbraucherzentralen. Aber man kann sich auch jetzt zum Beispiel mit den Heften von Finanztest oder eben Stiftung Warentest, da kommt man auch gut weiter. Oder die haben ja auch alle ihre YouTube-Kanäle. Und was auch gut ist, ist von ZDF Wieso die Geldin. Da weiß man eben auch, dass es unabhängig ist und man da keine Angst haben muss vor Interessenkonflikten. Aber grundsätzlich, ja, ist es da schon besser, immer mal noch ein bisschen vorsichtig zu sein.
Ich habe auch noch mal gelesen, gerade in einem Artikel, dass es wohl auch Volkshochschulkurse über Finanzen gibt und empfohlen wird.
Ja, da müssen wir aber auch aufpassen, ne? Weil ich bin auch bei Verbraucherbildung Bayern und da hatten wir auch die ganze Zeit, das war eigentlich ein besseres Ehrenamt, also das ist beim Verbraucherministerium angesiedelt, da wurden jetzt aber inzwischen die Honorarsätze angepasst und dann passiert es halt, wenn jemand für so ein, also die Volkshochschulen an sich zahlen, glaube ich, 1 Euro pro Minute Vortrag, ne? Und da kannst du natürlich kein Geschäftsmodell drauf gründen. Da muss man halt auch wieder gucken, ja, wer macht es dann? Und kann es dann auch sein, oder auch wenn jetzt Gleichstellungsstellen mit Angeboten zusammenarbeiten, die vielleicht sehr günstig sind. Da sollten denen auch die Alarmglocken schrillen und dann gucken, ja, vielleicht gibt's da eben noch Folgegeschäfte mit provisionsbasierten Produkten und so weiter. Also man muss einfach schon immer gucken. Aber natürlich bieten die Volkshochschulen da auch qualitativ gute Arbeit. Das will ich ja überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich war auch in einem Projekt dabei beim Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Das ist zum Beispiel dann auch über die Volkshochschulen angeboten worden für Multiplikatorinnen. Da wurde überhaupt erstmal geguckt, was braucht man denn alles, um gut mit Geld umgehen zu können. Und da wurde ein Curriculum entworfen für die finanzielle Grundbildung und vorher auch ein Kompetenzmodell. Also da ist schon sehr gute Arbeit geleistet worden. Und ja, dann kann man ja auch schauen, wenn man in so einen Kurs geht, wer ist da die Referentin oder der Referent und was hat die auch für einen Hintergrund? Und dann sieht man es ja auch. Hoffentlich.
Oh, ja, aber es ist natürlich auch immer, wenn das jetzt ein Themenfeld ist, mit dem du dich halt gar nicht auskennst und irgendwie generell vielleicht ein bisschen ängstlich bist, dann ist es halt wirklich schwierig. Ich hatte jetzt gerade eine Finanzberatung, weil ich habe mich da auch sehr lange drum gedrückt, mit meiner Bank und die haben mir jetzt so einen gemanagten Aktienfonds empfohlen und ich bin jetzt halt auch gerade überlegen, okay, das kostet natürlich, aber ist das ein legitimer Mittelweg zu sagen, dann muss ich mich aber gar nicht so viel drum kümmern oder würdest du sagen, nee, liebe Frauen, macht das bitte selber und fuchst euch am besten selbst rein, wenn ihr, sagen wir mal, zeitliche Ressourcen dafür habt?
Naja, das ist jetzt schwierig, so ganz pauschal zu beantworten. Ist dann eigentlich auch unseriös, da jetzt über die einzelnen Produkte was zu sagen. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn du jetzt halt zu deiner Hausbank gehst und gehst vielleicht nochmal zu 2, 3 anderen Banken. Die Beratung kostet ja nichts, aber sie ist nicht umsonst. Und ja, dann kriegt man eben halt vielleicht einen gemanagten Fonds, weil da die Bank noch mehr Provisionen verdient. Das ist ja eben immer die Krux. Es geht ja immer um die Interessenkonflikte. Wo werden die höchsten Provisionen bezahlt? Aber dazu muss man auch wissen, auch wenn jetzt zum Beispiel eine Frauenfinanzdienstleistung am Start ist, dann heißt es auch nicht, dass ich da total unbedarft sein kann, weil auch die verdienen eben über die Provisionen. Und auch da muss man aufpassen. Ja, ich will
alle
auch,
wollen unser Geld.
Ah, genau. Ja, es ist ja auch in Ordnung, wenn ein Produkt gut ist, zahlt man eine Provision dafür. Das ist ja beim Steuerberater nicht anders. Wenn wir da eine Leistung in Anspruch nehmen oder beim Rechtsanwalt, dann sind wir das auch gewohnt zu bezahlen. Und ja, da waren wir wahrscheinlich halt in den letzten 30, 40 Jahren oder halt das Modell in Deutschland ist eben die provisionsbasierte Finanzberatung. Und da hat sich da auch das noch nicht durchsetzen können, dass wir jetzt eine Honorarberatung bekommen. Ja, zu deinem gemanagten Fonds gibt natürlich auch so passive Investmentfondsanlagen, also zum Beispiel eben über die börsengehandelten Indexfonds, die sind kostengünstiger. Und ja, die Kosten zu minimieren ist auf alle Fälle auch ein guter Tipp bei der Auswahl der Finanzprodukte. Weil gerade jetzt ist ja ein Produkt früher ganz häufig auch an Frauen verkauft worden, auch mit dem Argument, dass sie da halt sehr wenig Arbeit dann haben, ist zum Beispiel die private Rentenversicherung, aber die kann man ja jetzt immer noch nicht empfehlen und die ist ja auch mit den Zinsen, mit den absteigenden Zinsen oder dem sinkenden Garantiezins ist die ja dann auch einfach unattraktiv geworden, die Kosten sind viel zu hoch. Und trotzdem kann es jetzt sein, dass eine Frau, wenn sie da wirklich sich überhaupt nicht damit auseinandersetzen möchte, dann kann das vielleicht auch eine gute Zusatzanlage für sie sein, für das Rentenalter, weil sie dann weiß, ja, das kriege ich eben bis zum Tod auch ausgezahlt. Und gleichzeitig sollte sie halt wissen, dass da die Rendite nicht so günstig ist oder man muss zumindest sehr alt werden, damit sich dann ausgezahlt hat. Es ist einfach immer die Krux, immer zu gucken, ja, wo sind die Kosten günstig und wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ist die Transparenz des Angebots, ja, wie ist auch meine Risikobereitschaft, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, ne, weil natürlich bin ich auch dafür, dass viel mehr Frauen an den Aktienmarkt gehen, aber wenn da so große innere Hürden bestehen oder dann die Ängste einfach zu groß sind und die nicht so hundertprozentig abgebaut werden, dann passieren halt in einem Crash dann auch Fehler. Und da bekommen die Leute dann, das sind ja diese typischen Zyklen, dass sie dann doch zum falschen Zeitpunkt aussteigen. Insofern muss das einfach alles ja mit Hand und Fuß, mit einem richtigen Finanzkonzept und mit einer strategischen Beratung ausgearbeitet werden. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, mach dies oder jenes, da kannst du gar nichts falsch machen. Wobei ich sagen würde, ja, 25 Euro mit einem ETF im Monat, da kann man jetzt wirklich nicht so viel falsch machen.
Ich kann diese Steilvorlage nicht liegen lassen. Wisst ihr, womit man auch nicht viel falsch machen kann?
Na?
Na, mit einem Fix und 40 Euro.
Sehr schön.
Kostet auch nur 5 Euro im Monat.
Ganz genau.
Sehr gut. Ja.
Nachhaltige Anlage.
Ich wollte noch mal kurz ergänzen, ne? Wegen den Beratungsmöglichkeiten. Also ich würde halt schon sagen, ihr hattet das ja auch angesprochen, dass die unverheirateten Frauen einen Partnerschaftsvertrag abschließen sollen, dass sie sich von Fachanwälten beraten lassen können. Und bei Alleinerziehenden gibt es ja auch so gemeinwohlorientierte Beratungsmöglichkeiten. Und man kann aber auch so in der Familienbildung mal schauen, bei der Familienberatung oder auch bei den Mehrgenerationenhäusern. Da werden jetzt auch schon ab und zu so Angebote zur finanziellen Bildung angeboten oder dann mit Referentin zusammengearbeitet. Und ja, ich finde auch, dass man halt nicht nur eben auf dieses Thema Finanzen schaut, sondern auch, ja, wie kann ich denn meine Ehe am Laufen halten und da ja die gerechte Rollenverteilung auch gut hinbekommen. Das sind ja auch ganz wichtige Themen.
Ist auf jeden Fall ganz schön viel Arbeit, ne? Und was du vorhin gesagt hast, wenn da die Männer nicht mitziehen, dann ist es halt noch eine weitere Belastung. Und ja, das ist schwierig, aber es führt keinen Weg dran vorbei. Denn wenn wir uns die Zahlen so zur Altersarmut anschauen und so, dann bringt es eigentlich nichts, dieses Vogelstrauß-Modell weiterzuführen, ne? Dass du sagst, oh Gott, ich will gar nicht gucken, was meine Rentenerwartung ist. Ja. Nee, wir müssen ran ans Thema Geld. Auf jeden Fall, was ich vorhin auch gesagt habe, es gibt ja in deinem Buch gibt's ja auch schon wirklich viele Tipps. Also das kann ich auf jeden Fall als Einstieg nochmal sehr empfehlen. Auf Kosten der Mütter heißt es, warum finanzielle Selbstbestimmung für Frauen mit Familie so wichtig ist. Und auch für Frauen ohne Familie ist es wichtig. Und auch für Männer ist es wichtig, für uns alle. Ja, vielen Dank, dass du da warst und mit uns darüber gesprochen hast. Und ich finde, das ist irgendwie nochmal ein guter Ansatzpunkt, um sich jetzt doch nochmal ein bisschen weiter in dieses Thema reinzufuchsen.
Ja, auf alle Fälle. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ja, ich hoffe, dass die Frauen da auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben, weil da gibt's ja eben auch Studien darüber, dass sie nicht so wenig wissen beim Geld, sondern sich da auch einfach zu wenig zutrauen. Und da können sie noch eine Schippe Selbstvertrauen drauflegen. Und wenigstens haben wir ein Risiko nicht so, das die Männer gerne haben. Wir neigen jetzt nicht so zur Selbstüberschätzung und da geben wir auch nicht zu viele unüberlegte Risiken ein. Und ja, ich finde, Frauen sollten einfach verinnerlichen, dass Finanzen Spaß machen. Und ja, es geht ja um unser ganzes Leben. Das finde ich immer so den wichtigsten Augenöffner. Und du hast ja, Katja, mal so eine schöne Torte gemacht mit den Lebensentscheidungen. Also die Augen nicht vor den privaten Lebensentscheidungen verschließen, weil Aktien und Angst vor Aktien, da ist immer bei den Frauen das Alarmzeichen.
Ach so,
diese finanzielle Abhängigkeit in der Ehe, die wird immer noch unterschätzt. Und ja,
das finanzielle Risiko, darum ging es, ja, genau. Also das sind ja finanzielle Risikobereitschaft ist ja diese Teilzeit-Ehe, ja, mit mehr oder weniger Alleinverdiener-Modell, das ist ja das größte finanzielle Risiko, was du eingehen kannst, im Gegensatz ja zu Aktienkauf oder ETF oder sowas, ja.
Genau. Deswegen ist es da wichtig auch und ja, dann unterstreiche ich sofort, dass euer Podcast abonniert werden soll.
Dankeschön. Dem habe ich auch nichts mehr zuzufügen, Katja, außer ein auch noch großes Dankeschön nochmal an dich, Birgit. Das war ein tolles Gespräch und ich denke, das hat viel Inspiration gegeben und Augen geöffnet und wir werden das Ganze natürlich auch über unsere Kanäle nochmal weiter verbreiten, wo ihr euch, liebe ZuhörerInnen, weitergehend informieren könnt. An erster Stelle natürlich auch in Birgits Buch, die übrigens auch einen Insta-Kanal hat. So. Und jetzt?
Wie lieb, Dankeschön.
So, ihr Lieben, und am 10. ist es wieder soweit, dann erneut mit einer exklusiven Folge. Und wie ihr wisst, die gibt es nur zu hören, wenn ihr eine Steady-Mitgliedschaft abgeschlossen habt. Also haltet euch ran, investiert 5 oder 6 Euro, je nach Mitgliedschaftsmodell, dann seid ihr auch dabei.
Beste Anlage, ja.
Und ich sage tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss auch von mir.
Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixund40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fixund40.podcast und schreib uns gerne an mail@fixund40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.